Liebe Gemeinde, heute ist wieder ein Tag des Jahres, wo man so viel erleben kann. Und nicht nur das, sondern überall der Welt, an diesem Wochenende, feiern Menschen die gleiche Occasion. Ne? Und hier in Deutschland vor allem, es gibt Besonderheiten hier, wie man das Osternzeit feiert. Und ich habe erlebt hier, was ich noch nie auf den Philippinen erlebt habe. Und das ist dieser Ostereier, Osterhase. Und ich finde es faszinierend, weil selbst die Adventisten sind dabei. Wir glauben ja nicht an diese Sachen. Aber trotzdem, die machen mit dieser Ostereier oder mit dieser Suche nach dieser Sachen. Und vielleicht nicht überall, aber ich erlebe das immer wieder. Und auf den Philippinen, das machen wir dort nicht. Und vielleicht habe ich auch von meiner Kindheit etwas verpasst. Nein? Okay. Was dort aber besonders ist, ist, dass während dieser Zeit, vor allem am Donnerstag oder auch am Freitag, die Katholiken, die ganz drin sind, die haben es besonders dort, indem die Leute wirklich Kreuzen tragen, überall und nicht nur das, sondern Passionstag. Ja, genau, und genau dieser Passionstage, Passionswoche, und dann sie lassen sich auch dann kreuzigen. Das ist ja überall dort. Und vielleicht in andere Teile der Welt gibt auch noch andere Arten. Hier waren auch, ja, aber hier ist es nicht wirklich so ein großer Ding. Ja, aber dort auf den Philippinen und auch in Südamerika, das ist etwas. Also ich habe schon mehrere Leute gesehen. Ja, und es gibt immer dann ganz große Prozession am Freitag. Und dann die, zum Beispiel von meiner Mutterseite, sind so viele aus der katholischen Kirche und auch ihrer Verwandtschaft. Und dann, es gibt dann auch so viele Stationen, es gibt auch hier in Deutschland. Ne? Man wandert dann. Ja, aber was ich auch gerne hier mag, ist jedes Jahr ständig, wir haben einen Jugendkongress von den Adventisten in dieser Zeitraum. Das ist dann dieser Jugendkongress. Ne? Ich wollte eigentlich dahin gehen, weil heute, genau, es ist schon leider vor ein paar Minuten vorbei, aber die Teilnehmer von der Missionsreise, die ich auch hier berichtet habe, sie haben dort heute Vormittag auch die gleiche Missionsbericht berichtet für die ganze Jugendliche dort. Na, das ist so wunderschön. Und es gibt noch so viele Sachen, die man auch während dieser Zeit erleben kann. Und heute Morgen ist unser Predigt mal ganz anders, weil ich habe gedacht, das ist nur einmal im Jahr. Es ist einmal im Jahr, wo wir durch diese Geschichte von Jesus eigentlich gehen können. Also Weihnachtszeit, das ist auch eine Zeit des Jahres, wo man das Leben von Jesus von Anfang durchlesen kann. Also ich weiß nicht, wie das in eurer Familie ist, aber von meiner Frau's Familie hier in Deutschland, jedes Jahr lesen wir die Geschichte von der Bibel, dann auch von Ellen White, also von das Leben Jesu, ne, wo Jesus zur Welt kam. Und dann Osterzeit, das ist auch in dieser Zeit, wo wir dieser drei faszinierende Tage genau mit dem Auge des Glaubens betrachten können. Und ich habe mal dieser Predigt heute, die Titel dieser Predigt heute habe ich genannt als die drei Tage, die die Welt geteilt haben. Drei Tage. 72 Stunden, liebe Gemeinde. Es war Freitag. Es ist Freitag. Ich habe hier ein ganz schönes Gedicht. Und manche haben das auch zu einem Lied gemacht. Aber ich lese mal vor. Es ist Freitag. Jesus betet. Petrus schläft. Judas verrät. Aber der Sonntag kommt. Aber sie wussten das noch nicht. Was an dem Sonntag auf sie erwartet. Es ist Freitag. Pilatus kämpft. Ihr Rat verschwört sich, die Menge verunglimmt. Sie wissen es nicht einmal, dieser Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Jünger rennen wie Schafe ohne einen Hirten. Maria weint. Petrus leugnet, aber sie wissen es nicht. Dieser Sonntag kommt. Es ist Freitag. Die Römer schlugen Jesus. Sie kleiden ihn im Scharlach. Sie krönen ihn mit Dornen. Aber sie wissen nicht, dass der Sonntag kommt. Was am Sonntag kommt. Es ist Freitag. Seht ihr, wie Jesus nach Golgotha geht? Sein Blut tropft, sein Körper stolpert und sein Geist ist belastet. Es ist Freitag. Aber der Sonntag kommt. Es ist Freitag, die Welt gewinnt. Die Menschen sündigen und das Böse grinst. Es ist Freitag. Die Soldaten nageln die Hände meines Erlösers an das Kreuz. Sie nageln die Füße meines Erlösers an das Kreuz. Und dann erheben sie ihn auf neben Kriminellen. Es ist Freitag. Die Jünger hinterfragen, was mit ihrem König passiert ist. Und die Pharisäer feiern, dass ihre Pläne erreicht wurden. Aber sie wissen nicht, dass es Sonntag kommt. Es ist Freitag. Er hängt am Kreuz, fühlt sich von seinem Vater verlassen, allein gelassen und sterben. Kann ihn niemand retten? Es ist Freitag, aber der Sonntag kommt. Es ist Freitag, die Erde zittert, der Himmel wird dunkel, mein König gibt seinen Geist nach. Es ist Freitag, Hoffnung ist verloren, der Tod hat gewonnen, die Sünde hat besiegt und Satan ist nur ein Lachen. Es ist Freitag, Jesus ist begraben. Ein Soldat steht Wache und ein Stein wird an Ort und Stelle gerollt. Aber es ist Freitag. Es ist nur Freitag. Liebe Gemeinde, gestern war Freitag. Und die jüdische Vorbereitungstag wird viermals eigentlich hier im Johannes Kapitel 19 oder 18 und 17 auch erwähnt. Ne? In Kapitel 19, das ist unser Haupttext heute, Kapitel 19 und auch Kapitel 20, Johannes Kapitel 19. Und in Vers 14, da steht, es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden, seht, dass ihr euer König. Und dieser Freitag war ganz besonders, weil es war der Vorbereitungstag für den Sabbat. Aber dieser Sabbat war nicht nur einer jener Sabbat. Warum war dieser Sabbat nochmal besonders? Weil natürlich es war ein Sabbat, sondern es war auch der Passa-Sabbat. Das war der Passafest-Sabbat. Wann passiert denn sowas, dass der Sabbat, dass der Passafest genau am Sabbat fehlt? Oder am Sabbat ist? Das ist nicht so oft. Das ist nicht so oft. Und genau in dieser Zeit, genau in diesem Punkt, als Jesus da war. Und wir wissen ja von der Geschichte, dass an diesem Freitag ist so viel passiert und auch den Sonntag, aber an diesem einen Sabbat, ein Feiertag, ein Jubeltag, da finden wir fast nichts in der Bibel. Johannes erzählt gar nichts von diesem Sabbat, Markus auch nicht. Lukas auch nicht. Nur Matthäus hat über den Sabbat erwähnt, und das ist in Matthäus 27. Lass uns mal das lesen. Matthäus 27, Vers 62. Matthäus Kapitel 27, Vers 62. Am anderen Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelt sich die obersten Priester und Pharisäer über den Pilatus und sprachen: Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, dass als er noch lebte, nach 3 Tagen würde er aufstehen. So befehlen nun, dass Grab sicher bewacht wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stillen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht nun hin, wach es so gut ihr könnt. Es ist fast gar nichts da erwähnt. Aber dieser Sabbat ist eigentlich ganz besonders, was wir alles an diesen glauben. Weil an diesem Tag hat selber Jesus hier den Grab gerührt. Ne? Wenn man diese Geschichte von Kapitel 19 in Johannes bis Kapitel 20 betrachtet, man sieht da so viele verschiedene Sachen, die an diesem Freitag passiert. Wie Jesus Christus verspottet wurde. Wie Jesus Christus gekreuzigt wurde. Und dann, ich habe auch in das Leben Jesu gelesen. Übrigens, in das Buch des Lieben Jesu, ne? Er findet die Geschichte da am Freitag und die nächste Geschichte, das nächste Kapitel ist dann, was passiert am Sonntag. Auch, ja genau, auch gar nichts da, was passiert da am Sabbat. Aber da am Freitag, als Jesus da auf dem Kreuz hängt, seine Jünger wollten gerne helfen, aber konnten aber nicht. Sie wollen versuchen, ihn, seinen Körper zu haben, aber das ging leider auch nicht. Jesus war als Kriminell dargestellt. Und sie als Jünger Jesu können einfach nicht dahin gehen und sagen, hey, wir gehören auch zu Jesu. Wir sind sein Jünger. Und wie das in das Buch des Lebens Jesu beschrieben wurde, ist es so krass, so faszinierend. Und dann auf einmal taucht 2 Leute in diese Geschichte. Die ohne Angst zu Pilatus gegangen sind und das zu Pilatus angeboten. Und einer war Josef aus Arimathea. Und auch Nikodemus. Die beiden haben Jesus damals ganz heimlich nur gefolgt. Und hat versucht, auch Jesus dort in Sanhedrin, in die oberste Schicht ihrer Ausschuss zu verteidigen. Aber jetzt kommen sie aus den Schatten und hat Jesus da wirklich dann gedehnt. Sie haben gesagt zu Pilatus, hey, wir wollen den Körper unser Meister haben. Und was hat der Nikodemus gemacht? Nikodemus, laut der Geschichte hier, hat... Wo ist das hier? In Vers 39. Lass uns mal ab Vers 38 von Kapitel 19 lesen. Johannes. Ja, genau, Johannes Kapitel 19, Vers 38. Vers 38 lese ich es. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Und Vers 39, es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe etwa 100 Pfund. Weißt du, wie viel das ist? 100 Pfund? Das ist der römische Pfund. Ich habe mal geguckt, ne? Wie viel das ist. Ein römischer Pfund ist eigentlich etwa 320 Gramm. Wie viel Gramm ist das jetzt? Wie viel Kilo ist das jetzt? Hm? Nee, ich meine jetzt, wie viel Gramm? Wie viel Gramm ist das jetzt? Also 100 Pfund ist 320 Gramm, so etwa. Nee, ein Pfund ist 320 Gramm. Also Mathematik ist wirklich nicht meine Stärke. Vielleicht könnte jemand von euch mir hier helfen. Und jeder nimmt ja Rechner. Wie viel ist das? Was? Ja, ungefähr so? Boah. Und Elmer beschreibt da, also selbst die höchsten Leute da in Jerusalem wurden niemals so behandelt wie Jesus. Das ist so viel, was der Nikodemus mitgebracht hat. Ja, genau, so ehren. Und dieser Freitag war ein ganz langer Tag. Er weiß ja, wir wissen das ja, also der Tag beginnt nicht eigentlich, wenn die Sonne scheint oder um 12 Uhr abends, Mitternacht, sondern schon Sonnenuntergang. Ne? Also das bedeutet, dieser Freitag war sehr lang. Und dann es endet mit dem Tod von Jesu Christus. Und dann am Sabbat komplett Stille. So ein Kontrast. Und an diesem Sabbat, ich habe mich mal die Frage gestellt, was passiert mit den Jüngern von Jesu hier? Was waren ihre Gedanken hier? Was haben sie hier gemacht? Und wir wissen eigentlich, dass sie keine Ahnung erwartet haben. Sie waren perplex, sie waren so gestürzt, sie wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Ihr König ist da gekreuzigt und auch gestorben. Ihr Meister. Und selbst in Kapitel 20, Vers 9, als dann Bericht gegeben wurde, dass Jesus auferstanden war, haben sie fast nicht geglaubt. Jesus hat das eigentlich schon längst offenbart als eine Art von Prophezei, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Und auch mit dem Parallel zu der Geschichte von Noah oder auch von dem Jona. Aber sie haben es total vergessen. Und wir wissen ja in verschiedenen Geschichten hier von Matthäus, Lukas und auch Johannes, das, was nachdem passiert, sie sind nach Hause gegangen. Und manche sind sogar in geschlossene Räume da geblieben. Sie haben sich versteckt eigentlich, voller Angst. Und manche, hier in Kapitel 21, Vers 3, manche haben sich versucht, in ihren alten Beruf zurückzukehren. Was passiert, wenn solche Sachen in unser Leben kommen? Geben wir einfach auf und kehren zurück zu der Sache, zu unserer alten Profession, zu unserer alten Arbeit, bevor wir Jesus kennengelernt haben? Genauso wie die junge Jesu hier? Wenn unser Glaube schwach ist, ist es vielleicht nicht offensichtlich, wenn das Leben reibungslos verläuft und wir in keiner Weise herausgefordert werden. Aber wenn harte Zeiten kommen, wird ein schwacher Glaube für das offenbart, was er wirklich ist. Oberflächlich und unfähig und durch die Schwierigkeiten des Lebens zu helfen. Und manchmal passiert das eigentlich, wenn jemanden in unser, wenn wir krank sind oder jemand von unserer Familie krank ist. Oder wenn wir jemanden verlieren oder wenn wir unsere Arbeit verlieren. Also wenn die schwierige Zeit im Leben kommt, dann es wird sich offenbaren, was für einen Glaube wir wirklich haben. Glaubt ihr, dass die Jünger Jesus nicht genug Glaube hatten? Kann man sogar sagen, ja, sie waren voller gläubige Menschen. Aber sie haben das nicht vollkommen verstanden, oder? Oder vielleicht haben sie das vollkommen verstanden, aber sie waren so übertroffen, so overwhelmed von der ganzen Sache, die an dieser Freitag passiert. Sie haben das nicht erwartet, dass auf einmal jubelt die ganze Jerusalem. Ein Tag oder zwei Tage zuvor, Jesus, der Sohn Davids, der König, der uns zu uns kommt, Halleluja, Halleluja. Und dann, folgenden Tag, ist ihr Meister da gekreuzigt. Stell mal vor, es gibt hier eine Limette oder eine Limone. Denn wir schneiden diese Limette. Denn diese Limette wird gequetscht. Was passiert danach? Wie sieht das aus? Sieht das noch schön aus? An sich ist diese Limette schon so sauer. Oder noch jetzt mit dieser gequetschten Limone oder Limette sieht das noch hässlicher aus. Manchmal so fühlt sich auch das Leben. Wenn wir von Schwierigkeiten oder Umständen gequetscht werden oder vielleicht sogar pulverisiert wie eine Zitrone oder Limette. Wenn wir gequetscht sind von so schwieriger Situation im Leben und wir erwarten, dass Gott da auftaucht und dann doch nicht und wir spüren Gott nicht, was passiert denn? Was kommt denn von dieser Erfahrung? Kommt denn da noch mehr Glaube oder kommt da Angst? Und ich setze mich jetzt gerade wo die Jünger von Jesus sind, in dieser einen Tag, diesen Sabbattag. Was haben sie da gemacht? Haben sie Gott in diesem Sabbattag gefeiert, angebetet? Der Passa-Sabbat? Haben sie Gott da gelobt und Lieder gesungen, wie wir heute machen? Haben sie Gebete da durchgeführt? Wie in Psalmen? Neue Lieder gesungen. Oder waren sie so ängstlich, dass irgendetwas wird kommen und dass die Soldaten zu ihnen kommen und sie auch dann erwischen? Wenn solche Zeiten kommen, liebe Gemeinde, wie werden wir denn reagieren? Wollen wir zurück zu unser altes Leben, bevor wir Jesus getroffen haben? Werden wir sagen, hey, lieber Gott, ich glaube nicht mehr an dir? Oder werden wir sagen, du hast mich enttäuscht? Oder werden wir zurück 180 Grad Wendung machen? Um unser altes Leben wieder zu führen, obwohl wir das wissen, dass das nicht richtig war. Oder wollen wir weitergehen mit Gott und sagen, lieber Gott, ich erkenne dich als Gott in der Bibel. Ich erkenne die Geschichte in der Bibel und wie du Menschen dort geholfen hast, in die schwierigen Zeiten. Und ich erkenne auch, lieber Gott, deine Geschichte in der Bibel, wie du gesiegt hast und wie du gestorben bist und trotzdem wieder als Sieger aufgetaucht bist. Das Warten auf Gottes Barmherzigkeit mag hoffnungslos erscheinen, wie einer schlafloser Person, die sich nach dem Morgen sehnt, die nie zu kommen scheint. Aber die Bibel sagt uns, liebe Gemeinde, dass Jesus eigentlich ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Und letztes Mal habe ich hier gepredigt über Psalm 23, über meine eigene Geschichte. Und ich habe eigentlich da auch gesagt, Jesus ist nicht im Tal des Todesschattens geblieben, sondern er ist hindurchgegangen. Und ich würde gerne, dass wir auch nochmal ein anderes Psalm heute lesen, weil wir sind immer noch in dieser Quartal über Psalmen. Und es gibt hier ein wunderschönes Psalm, der auch zu diesem Thema passt, und das ist Psalm 130. Psalm 130, liebe Gemeinde. Es gibt hier nur 8 Verse. Ich möchte mal die erste Vers lesen, denn ihr als Gemeinde könnt dann auch die zweite und ich nochmal. Ich lese mal den ersten Text. Ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr.
Höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens.
Wenn du, o Herr, Sünden aufrichtest, Herr, wer kann bestehen?
Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.
Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart, und ich hoffe auf sein Wort.
Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel.
Denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Lass uns Vers 8 gemeinsam vorlesen. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Amen. 3 Tage, die die Welt trennen, sind auch die 3 Tage, liebe Gemeinde, die für immer in Erinnerung bleiben werden. Das ist 72 Stunden. 72 Stunden Erlösung pur, was Gott uns da gezeigt hat. Und an diesem Sonntag kommt Jesus raus von dem Grab in Johannes Kapitel 20 jetzt. Und dann hat die Frauen das berichtet. Und dann, es gibt dann auch hier die Geschichte in Lukas Evangelium, wo 2 Folger von Jesus nach Emmaus nach Hause gingen und sie haben dort Jesus getroffen. Und ich frage mich, was bist du für ein Mensch? Wer bist du für ein Mensch? Wie reagierst du auf solche Geschichte? Bist du einer, die zurück nach Hause geht und total ein ganz anderes Leben führt? Oder bist du einer wie Kleopas da in Lukas Kapitel 24? Von ihm aus sofort zurück nach Jerusalem. Das ist etwa 11 Kilometer. Und sie haben diesen Bericht, also sie haben dieses Treffen mit Jesus Christus berichtet. Und der Bruder von Jesus, wer ist er nochmal? Der Jakobus. Was hat diese lebensverändernde Geschichte mit ihm gemacht? Damals war er ungläubig. Und dann, man liest danach, nach dieser Auferstehung, er ist gläubig geworden. Und nicht nur das, sondern er ist auch einer von der Hauptpersonen geworden. In Apostelgeschichte Kapitel 15, er ist da als Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Hast du gesehen? Und es ist meine Hoffnung, liebe Gemeinde, dass wir, dass wenn diese Zeiten kommen wird, dass wir nicht zurückziehen und einfach in den geschlossenen Raum verstecken, sondern mit Gott weiter wandeln. Wenn ihr mal dieser Predigt heute vergessen werdet in die Zukunft, aber es gibt hier eine große Idee und diese Hauptidee. Und bitte vergesst es hier nicht. Warten auf Gott inmitten von Schmerz oder Enttäuschung kann einer der härtesten Übungen des christlichen Glaubens sein. Dieses eigenständige Predigt heute oder diese Predigt heute spricht über die bedeutsamsten 72 Stunden der Menschheitsgeschichte. Und das ist Jesus Tod, Begräbnis und Auferstehung und wie sich diese drei Tage immer noch auf uns auswirken, hat immer noch Auswirkungen auf uns heute. Und die Geschichte von Jesus Christus geht weiter. Aber einer Sache bin ich mir vollkommen sicher. Gottes Geschichte endet nicht mit Asche. Gottes Geschichte wird für immer bleiben. Und wenn wir im Himmel sind, wir werden zurück auf diese 72, drei Tage nochmal zurückblicken. Die drei Tage, die Welt geteilt haben. Und diese drei Tage, liebe Gemeinde, wenn wir das in der Zukunft, in die Ewigkeit betrachten, sind die drei Tage, wo die Erde wie auf einer ganz dünnen Faden hängt. Das sind die drei entscheidenden Tage der Weltgeschichte. Und ich werde mal hier jetzt enden mit einem Zitat von Ellen White von Das Leben Jesu, 787. Und da steht, bei der Auferstehung des Erlösers wurden einige Gräber geöffnet, aber bei seinem zweiten Kommen werden alle kostbaren Toten seiner Stimme hören und zum glorreichen und sterblichen Leben herauskommen. Die gleiche Macht, die Christus von den Toten auferweckt hat, wird seiner Kirche erheben, seiner Gemeinde erheben und sie mit ihm verherrlichen. Von allen Fürsten und von allen Mächten über jeden Namen, der genannt wird. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der kommenden Welt. Jesus Christus, liebe Gemeinde, ist der Sieger. Er ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Und in dieser drei wunderschönen Tage sind so viele Sachen im Freitag passiert, auch am Sonntag passiert. Aber lass uns nicht vergessen den Samstag. Am Samstag war der dunkelste Tag für die junge Jesu. Und trotzdem wissen wir in der Geschichte, dass sie treu geblieben sind. Lass uns festhalten auf die Glaube, die wir haben. Lass uns mit voller Hoffnung, liebe Gemeinde, vorangehen. Und lass uns nicht vergessen, dass wenn wir mit Jesus Christus sind, wir sind schon Sieger. Amen. Lieber Gott, es ist ein wunderschönes Lied, wo du auch da stehst, Jesus trug am Kreuz auch deine Zukunftsangst. Amen, lieber Jesus. Vielen, vielen Dank, was du für uns gemacht hast. Es ist Freitag. Und die ganze junge Jesu haben Angst. Es ist Samstag. Und sie haben sich versteckt. Und dann kam Sonntag. Und du hast, lieber Jesus, als du mit dieser zwei Jungen zum Weg zu Emmaus gegangen warst, du hast alles erklärt. Du hast alles erklärt von der Prophezie und auch von den Büchern im Alten Testament, das alles wird erfüllt. Es ist Sonntag. Und sie haben diesen Sonntag verstanden, warum Freitag und Samstag stattfinden soll. Sie haben auch verstanden, warum die ganze Geschichte in der Bibel passieren soll. Danke, lieber Jesus, was du für uns gemacht hast. Danke für diese drei wunderschönen Tage. Danke, lieber Gott, dass du versprochen hast, dass unsere Geschichte endet nicht in Asche, sondern es wird für Ewigkeit mit dir im Himmel leben. Amen. Amen.